Sie betreten das Gebiet Rando, betreten auf eigene Gefahr.
Liebe, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist eine Voicemail. Abene, ich weiß nicht, wie das heißt. Hab sie heute erhalten? Ist auch egal.
Lieber Fink, ich nehme mit Ihnen im Auftrag von dem Mann Kontakt auf, den Sie Sven nennen. Sven kann das momentan nicht. Er wollte sich allerdings noch einmal mit Ihnen in Verbindung setzen, falls etwas passieren sollte. Das waren seine Worte. Er sagte, Sie kennen die Umstände. Das Fernsehstudio, die Seifenoper, Liebe in der Tiefe, die Sache mit der Landkarte, den kleinen Raum voller Papierstapel mit der kleinen Tür. Er sagte auch, Sie würden bald alles verstehen. Er hat mich gebeten, einen detaillierten Bericht zu erstatten, denn er glaubt, nur wenn Sie alle Einzelheiten kennen, können Sie alle Stücke des Puzzles zusammenfügen. Svens Erzählung fängt also im genannten Fernsehstudio an. Er sagt, er habe wie immer neben der zentralen Bühne gesessen, wo ein Fernseher steht, der immer eine vermüllte Wohnung zeigt. Die meisten Kameraleute und Darsteller von Liebe in der Tiefe sitzen meistens hier rum. Schlafen ist keine Option, sagt Sven, denn sobald man hier die Augen schließt, erscheint einem vor den Augen das Tor. Und wer das Tor gesehen hat, will es nicht unbedingt noch einmal sehen. Er habe Durst bekommen, sagt er. Auf der Suche nach einem Wasserspender hat er anscheinend einen der vielen Gänge betreten, die sich vom zentralen Studio ausbreiten. Er läuft also eine Weile durch einen niedrigen, schlecht beleuchteten Gang voller Röhren und hängender Kabel, bis er eine Tür sieht. Durch den geöffneten Türspalt dringt eine gedämpfte Stimme. Er hält kurz an. Er kann eine ältere asiatische Frau sehen, die auf einem Papierstapel sitzt. Sie raucht und unterhält sich mit jemandem, den Sven nicht sehen kann. Plötzlich trifft sein Blick den der Frau. Blitzschnell schaut er zu Boden. Er will sich gerade abwenden, als er ihre Stimme hört. Herr Niemann, wie gut, dass ich Sie sehe. Treten Sie ein. Er drückt die Tür auf und tritt ins Zimmer. Die Frau sitzt dort alleine. Sven erkennt den Raum. Es ist derselbe Raum, in dem ihm der Alte im Hawaii-Hemd die Karte von Rando zeigte. Die Karte ist jetzt verschwunden. An ihrer Stelle ist auf der Wand eine helle Stelle. Die Frau tätschelt einen kleinen leeren Stuhl, bedeutet ihm mit einer Handbewegung, dass er sich hinsetzen soll. Er folgt ihrem Wunsch. Als Sven sitzt, holt sie einen Spiegel hervor und hält ihn vor seine Nase. Was haben Sie denn mit der schönen Maske angestellt? Fragt sie. Sven blickt in den Spiegel und schreckt zurück. Im Spiegel ist das Gesicht seiner Frau Anne zu sehen. Sie trägt ein schweres, für sie unübliches Make-up, das in Schlieren verlaufen ist, als hätte sie geweint. Ich mach's schon wieder gut, sagt die alte Frau und packt ein Make-up-Set aus. Sie stellt sich vor Sven, ihr Gesicht nur wenige Zentimeter von ihm entfernt. Ihr Atem riecht nach Tee und Mentholzigaretten. Einige Minuten lang pudert und pinselt sie an Svens Gesicht. Am Ende lehnt sie sich zurück und schaut ihn an. Jetzt ist es besser. Sie sind bereit für ihren Auftritt, sagt sie und schiebt den Papierstapel zur Seite, auf dem sie saß. Hinter ihr ist die kleine Tür. Sie öffnet die Tür und bedeutet Sven, er soll hineingehen. Hinter der Tür ist ein weiterer, viel schmalerer, dunkler Gang, der irgendwie an einen Tunnel erinnert. Die Frau drückt Sven eine Taschenlampe in die Hand. Er senkt den Kopf und geht in den Tunnel hinein. Sven konnte mir nicht sagen, wie lange er durch den Tunnel lief. Es war allem Anschein nach einer der Tunnel, die zu früheren Zeiten Leute benutzt haben, um in die Stadt zu gelangen. Damals, als das hier ein anderes Sperrgebiet war. Er geht weiter, tiefer und tiefer in die Erde. Nach einer Weile fängt die Taschenlampe an zu flackern. Der Tunnel erstreckt sich weiter in der Dunkelheit. Sven läuft schneller, irgendwann geht die Taschenlampe ganz aus. Um Sven herum ist es stockfinster. Er bleibt stehen, streckt die Hände aus, um die Wände des Tunnels zu ertasten, doch seine Hände greifen ins Leere. Dann bemerkt er einen fahlen roten Schimmer wenige Meter von ihm entfernt. Es ist eine digitale Uhr. 2.29 Uhr zeigen die roten Ziffern an. Langsam gewöhnen sich seine Augen an das Dunkel. Er steht vor einem Fenster. Durch das Fenster erkennt Sven die Umrisse von Häusern. Draußen ist es Nacht. Dennoch kann er die Umgebung erkennen. Es ist seine alte Wohnung in der Stadt. Er blickt aus dem Fenster. Im gelblichen Schein der Straßenlaterne sieht er eine Katze vorbeihuschen. Am Haus der Nachbarn flattern Luftballons und Plastikschleifen. Happy Birthday Nele steht in bunten Buchstaben darauf. Er dreht sich vom Fenster weg und geht mit schnellen, sicheren Schritten zum Schlafzimmer hin. Im blauen Schein einer Lavalampe liegt Anne im Bett. Sven legt sich vorsichtig neben ihr hin. Er verschränkt die Arme vor der Brust, hält kurz inne und schließt die Augen. Er sieht kein Tor im Wald. Er sieht nichts. Er schläft nur ein. Am nächsten Morgen wacht er auf, frühstückt mit Anne, sie fährt ins Büro. Er sieht fern. Abends kommt sie nach Hause. Er hat für sie gekocht. Sie sprechen über den Tag. Vor dem Einschlafen machen sie zärtlich Liebe. Das Leben nimmt wieder seinen Kurs auf. Sven schiebt seine Nachtschicht in der Polizeiredaktion. Am Wochenende fahren sie ins Grüne. Dann wacht Sven plötzlich eines Nachts auf. 2.29 Uhr. Ein Geräusch hat ihn geweckt. Er lauscht im Dunkeln. Anne schläft neben ihm. Sie murmelt etwas, das er nicht verstehen kann. Er beugt sich zu ihr, um besser zu hören. Doch in der Sekunde meldet sich eine Stimme knirschend aus dem Wohnzimmer. An alle Einheiten. Es ist das Funkgerät, mit dem er den Polizeifunk abhört.
Verdacht auf Tötungsdelikt in der Flurstraße 43. Einsatzwagen B3, B4 und B5 sind auf dem Weg.
Sven geht ins Wohnzimmer. Das Funkgerät rauscht leicht im Dunkeln. Es wiederholt die Meldung in einem matten, lustlosen Ton. Es folgen einige Sekunden Stille. Die Sprechanlage ist noch an. Dann meldet sich eine zweite Stimme, eine Frauenstimme. Vergessen Sie nicht Ihren Auftritt, Herr Niemann, sagt die Stimme. Daraufhin ertönt eine Melodie, wie von einer Spieluhr. Sven schüttelt den Kopf, als wollte er einen Gedanken vertreiben. Er reißt sich zusammen, zieht sich langsam an und geht zur Tür. Beim Herausgehen greift er sich noch mechanisch die Fototasche, die an der Garderobe hängt. Sein Auto steht wie immer im Hof. Er steigt ein und fährt los. Auf der Karoallee sieht er bereits das Blaulicht der Polizei. Er biegt in die Flurstraße und sieht, wie zwei Polizisten gerade Absperrband über die Straße ziehen. Unmittelbar vor der Absperrung sieht er einen Afro-Shop. Davor steht ein hagerer Mann mit Rastas und langem Kinnbart und raucht. In seinem Gesicht spiegelt sich das blinkende Blaulicht. Sven parkt das Auto und geht auf den Raster zu. »Entschuldigen Sie, ich bin Reporter. Wissen Sie, was da passiert ist?«, fragt er den Mann. Er schnippt seine Zigarette in eine Pfütze und blickt ihn an. Dann bedeutet der Sven, er solle ihm folgen. Sven folgt ihm durch einen Fliegenfänger ins Ladeninnere. Der Laden ist dunkel. Im Licht der Straßenlaternen sieht man Regale voller Haarpflegeprodukte. An den Wänden hängen Bilder von afrikanischen Haarmodels. Neben zwei Haarwaschbecken steht eine Frau mit weißen Haaren. Mit nach unten gesenktem Kopf feudelt sie den Boden. Der Rastamann zeigt auf einen Hocker und verschwindet in einem Hinterraum. Sven setzt sich auf den Hocker und beobachtet, wie die Frau das Zimmer feudelt. Sie wringt den Feudel aus, dunkle Flüssigkeit trieft aus dem Stoff in das Wasser. Minuten vergehen, das Geräusch des feuchten Lumpens, den die Frau über den Boden zieht, ist alles, was man hört. »Entschuldigen Sie«, sagt er zaghaft, keine Reaktion. Ihr Kollege meinte, dass Sie wissen, was es mit dem Polizeieinsatz auf sich hat. Ich wollte Sie jetzt gar nicht lange stören. Ich bin Reporter und eigentlich muss ich auch los, um meine Fotos zu machen. Schließlich steht er auf. Da bemerkt er einen Spiegel neben sich. Er stellt sich direkt vor das Glas und betrachtet seinen Körper. Wo seine Finger sind, flimmert eine Stelle in der Spiegelung. Sven tritt näher. Zwischen Daumen und Zeigefinger klafft ein Riss in seiner Hand. dann spreche ich. Ich sage willkommen. Ich stelle den Freudel zur Seite und schaue hoch. Er ist verwundert. Er hat offensichtlich nicht erwartet, dass ich so jung bin. Die meisten ahnen das nicht. Willkommen, wiederhole ich. Was passiert mit mir? Fragt er mich. Es ist alles gut, sage ich. Er hält seine Hand vor die Augen. Die Hand flackert wie eine defekte Glühbirne. Dann schaut er zum Schaufenster hin, wo silberne Plastikköpfe mit bunten Perücken aufgereiht sind. Das Glas ist beschlagen, dennoch sieht man deutlich, dass ein pulsierender rötlicher Schimmer das Licht der Straßenlaternen ersetzt hat. Das Licht zittert, als würde dichter Hagel darauf prasseln. Der Wind heult tief und dunkel. Wo sind wir? Fragt Sven. Was denkst du? Frage ich zurück. Wir sind drin, sagt er mechanisch. In der Stadt. Richtig. Sven geht zum Schaufenster und blickt zögernd durch das beschlagene Glas. Ist das real? Fragt er mich. Nicht mehr und nicht weniger als alles andere, antworte ich. Er versucht, durch das Glas zu schauen. Was ist da draußen? Fragt er. Ich befürchte, das musst du selber in Erfahrung bringen, antworte ich. Er nähert sich der Tür. Die Tür klappert laut unter dem Druck des Windes. Sven bleibt einen Moment stehen. Sprechen Sie mit Fink, sagt er. Ich glaube, er ist bereit für die Wahrheit. Und geht aus der Tür. Thank you.
Und das war Justin Biebers neues Single aus seinem Album. Es geht mir am Arsch vorbei. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir hier weiterhin Qualitätsradio machen. Im höchsten Grad. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz zu lokalen Nachrichten jetzt. Der Körper, der anscheinend vor den Randor-Arkaden mit dem Gesicht im Schnee lag. Der Körper liegt immer noch mit dem Gesicht im Schnee. Alles beim Alten. Ist aber jetzt so, dass er anscheinend angefangen hat, sich zu bewegen. Und zwar sehr, sehr langsam. Aber anscheinend ist das Ding noch am Leben. Tja. Wie spannend. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Woche. Und fick dich, Rando.
Rando, eine Produktion Creative Commons, geschrieben von HK De Witt, Lukas Negroni und Fabio Gelli. Original Soundtrack von Finn. Der heutige Song war Schneeland 8 von Himmelsrand. Schreiben Sie uns radiorando@gmail.com.